Passionate People for Meaningful Connections. Willkommen bei Fellowcast.
Willkommen bei unserem Fellowmind Smart Stash Queen Stash Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, der Karl ist hier, aber ich spoiler mal nicht. Karl, stell dich doch mal vor.
Ja, hallo, Karl Frankone mein Name. Ich gehöre zur Schuko International KG, also ich arbeite da. Arbeite da seit 5 Jahren und bin in der Technik verankert. Also ich koordiniere technische Projekte, unter anderem also auch Software-Einführung. Und aus dem Grund sitzen wir hier, weil wir ein neues Business-Management-Tool haben bei uns.
So, jetzt muss ich kurz jubeln, denn dass Kunden im Podcast sind, das ist mal was ganz Besonderes. Das ist super schön.
Premiere. Vielen Dank.
Ja, freue mich auch, dass
ich da bin. Ja, hier Premiere, ne? Ja,
richtig. First and foremost.
Yeah.
Smartstash Podcast Kundenpremiere.
Juhu. Genau, wenn man das nämlich so direkt am Projekt sehen kann oder hören kann, hören wir den Podcast, dann ist das natürlich nochmal was ganz Besonderes und spannend und für uns toll. Und ihr habt ja auch angefangen mit einem ganzen Modern Workplace, ne? Wir hatten vor 2 Jahren einen Kollegen von dir hier, den Matthias von Komorowski, auf der Rework. Oh, es ist bald wieder Rework. So, und jetzt sind wir bei Wissensmanagement. Das ist natürlich super schön, wenn so ein Projekt angefangen hat und dass man das mit Fellowmind jetzt wie als Dienstleister immer weitergeht. Kannst du so ganz kurz einen Abriss sagen, wie das sich alles entwickelt hat?
Ja, also Matthias von Komorowski ist ja auf der IT-Seite bei uns und wir haben immer die Fachbereichssicht. Oder die bringe ich mit. Und aus dem Fachbereich haben wir gesagt, wir haben ein Wissensmanagement-Tool bei uns, was wir auch nutzen bis heute, jetzt schon parallel. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß gewesen. Es war nicht effizient, es wurde wenig genutzt. Eigentlich kennen das ziemlich viele. Es ist immer so ein Dauerbrenner. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir auch auf jeden Fall ein neues Tool brauchen, weil es an sehr vielen Stellen uns effizienter, effektiver macht in unserer täglichen Arbeit. Es wird oft nicht so gesehen. Also es wurde auch mit viel Skepsis oder Skepsis betrachtet. Warum machen wir gerade das Projekt jetzt zu der Zeit? Gibt doch 1000 andere bessere Projekte. Aber wir konnten sagen, ja, das macht Sinn. Hatten viel Supporter dann auch Matthias. Und und so haben wir dann angefangen, ein neues Tool zu suchen. Mhm. Am Anfang noch ohne den Fellowmind, wie wir auch in der Technik rangehen, ist, was sind überhaupt unsere Anforderungen, was stellen wir uns denn vor und screenen so mal den Markt, was dann so auf dem Markt vorhanden ist. Unser jetziges Tool verglichen und ich weiß nicht, inwiefern wir da noch ins Detail gehen sollen, aber am Ende ist auf jeden Fall SharePoint Smartstash rausgekommen.
Hat sich irgendwie so ergeben.
Durchgesetzt.
Ich kann mich noch erinnern, der Matthias von Komorowski hat mich angefunkt und gesagt, stell mal euer Smartstash SharePoint Tool da dem Fachbereich vor, die gucken gerade ganz viele Sachen an und es wäre ja voll cool, wenn wir was haben, was in der Umgebung ist, die wir jetzt sowieso einführen und nicht ein anderes Drittanbieter-Tool, das was vielleicht nochmal anders aufgehängt ist, zu benutzen. Das wäre ja strategisch klug. Muss ich ihm recht geben, bin ich auch strategisch klug. Und irgendwie war das dann so der Startschuss, wo ich die ersten Berührpunkte mit euch hatte.
Ja.
Total spannend. Du kennst jetzt Smartstash als Tool auf jeden Fall auch schon mitgearbeitet, über das Projekt und wie wir das überhaupt alles zum Laufen gebracht haben, quatschen wir gleich noch ein bisschen. Aber was wir gerne am Anfang immer so fragen, hast du eine Lieblingsfunktion?
Eine Lieblingsfunktion? Also ich habe viele.
Das ist schon mal gut.
Also wenn das als eine Funktion gilt, das Compliance Panel.
Mm.
Also weil das ja, also das sticht sofort heraus. Am Anfang war ich auch noch ein super Fan von, bin es auch noch wie vor, von den, ich habe es auf Englisch umgestellt, Recommended Articles. also von den empfohlen.
Von den Lesebestätigungssachen.
Genau, richtig. Die Implementierung bei uns gestaltet sich etwas schwierig. Also wir werden es bei der Einführung noch nicht richtig voll nutzen können. Mhm. Also sonst hätte ich gesagt, das wäre die Lieblingsfunktion gewesen. Aber das Compliance-Panel an sich, Filterfunktion, Ansprechpartner etc., das ist, gilt das als eigenständige Funktion?
Also wir sagen immer, das Compliance Panel ist das Herzstück von Smartstash, weil darüber passieren ja die Dokumentenlenkungssachen und alles. Und das kann man kann schon sagen, dass das eine der wichtigsten Sachen ist. Ist ja auch relativ prominent auf den Artikelseiten und immer an derselben Stelle. Gibt immer so einen Überblick. Also für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, Compliance Panel im Artikel das zentrale Widget, in dem man sieht, was für eine Version hat der Artikel gerade, wer hat den zuletzt bearbeitet, wer ist Ansprechpartner, welche Themen, gibt es ähnliche Artikel zu denselben Themen und so weiter.
Tags sind da drin.
Tags, genau. Auf die Tags kann man dann klicken, kriegt man mehr. Und man hat die ganzen Aktionen Favoritenfunktion und kann darüber veröffentlichen oder freigeben oder reporten, wenn man einen Fehler festgestellt hat oder einen Hinweis geben will. Also quasi eine Mini-Schaltzentrale des Wissensmanagements.
Genau. War so eine Mini-Schaltzentrale denn für euch so ein wichtiges Kriterium? Weil du hast gesagt, ihr habt das ausgesucht, das Wissensmanagement-Tool, nach verschiedenen Kriterien. Kannst du die vielleicht mal kurz nennen? Das wäre für mich jetzt nochmal super spannend. So,
ja, klar, gerne. Ja. Also dann, im Auswahlverfahren hatten wir natürlich so Kriterien, typisch Techniker. Ne? Also wir haben dann so Analysen gemacht, paarweise Vergleich. Und die Kriterien, die wir da hatten, wenn ich die aus dem Kopf noch weiß, wären so zum Beispiel einfache Zugänglichkeit. Also jeder kommt da drauf zu, kann darauf zugreifen, die einfache Bearbeitung und Editieren von Texten, also es den Usern so einfach wie möglich machen, Inhalt reinzubringen. Das ist, glaube ich, die größte Hürde überhaupt, Wissen irgendwo mal abzulegen. Und wenn dann ein cooles Tool da ist, ja, dann fällt es denen am einfachsten. Und das war, glaube ich, für uns sogar das stärkste Kriterium. Das wären so einige gewesen. Eben Kosten noch.
Immer das Kosten.
Genau. Die waren bei uns ganz unten.
Und genau. Würdest du sagen, das hat auch gut funktioniert? So, ich springe jetzt ein bisschen auf, aber dass die Mitarbeiter das gerne angenommen haben?
Also genau, also vielleicht sagen wir mal, wo wir da in der Projektphase gerade sind.
Mhm. Ja,
also wir haben ja vor letztes Jahr angefangen, ne? Und hatten dann in dieser kleinen Gruppe, Saskia hat es uns dann gezeigt, hat mir angefangen, sukzessive so dieses Wissensmanagement oder so eine Wissensdatenbank für uns aufzubauen. Und wir sind jetzt immer noch in dieser Projektgruppe, haben jetzt, wenn wir dann in die Rollen gehen, wir haben die Content Manager in wöchentlichen Runden, jetzt mittlerweile nur noch 2 wöchentlichen Runden, haben wir schon komplett geschult, also wir sind da alle klar an Bord und unser Ziel ist es, die Leser im August darüber zu informieren, dass das Wissensmanagement jetzt für den Technikbereich bei Schüco online geht.
Mhm.
Und was jetzt bei uns noch ausstehend ist, ist, dass wir ja schon eine Wissensdatenbank haben und diese Inhalte noch in diese SmartStash-Umgebung einpflegen müssen. Genau, das ist ein bisschen Aufwand, weil dieser Import-Export aufgrund der unterschiedlichen Funktionen zu dem vorhergehenden nicht so einfach möglich ist.
Ist es denn, wäre es denn für euch, weil das habe ich ganz oft, dass man sagt, okay, ich löse ein altes System ab und ich habe voll was im Auge, ey. Pieks die ganze Zeit. Man löst ein altes System ab und geht dann in ein neues, was auch so ein bisschen anders auch einfach funktioniert, andere Möglichkeiten bietet. Will man dann überhaupt 1:1 den gleichen Content genauso übernehmen oder baut ihr nicht sowieso um?
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo wir auch sehr oft diskutiert und fast nicht gestritten, aber kontrovers diskutiert haben, was denn jetzt der sinnvollste Weg ist. Und ich bin immer ein Freund davon, Aufwand nutzen. Sinnvoll, also unsere Wissensdatenbank wurde nicht so gut gepflegt, wie wir es denn uns gewünscht hätten. Also von daher haben wir uns alle Artikel angeguckt, die es heute gibt und auch eine Bewertung durchgeführt. Macht es überhaupt, kann ich diesen überhaupt 1:1 übernehmen? Oder macht es überhaupt Sinn, den didaktisch auch noch weiter aufzubereiten, wo das neue SmartStash viel bessere Funktionen bietet, damit die User die Informationen auch viel schneller finden.
Mhm.
Aufgrund der Dringlichkeit haben wir uns jetzt für einen Mittelweg entschieden.
Mhm.
Also es hätte ja auch noch die Möglichkeit gegeben, wir machen von jeder Seite ein PDF und legen die als Dokumente in SmartStash ab.
Also für die Leute, die es absolut eilig haben,
genau,
die nur das System wechseln wollen und mal eben schnell, weil sie es vielleicht abschalten müssen oder ähnliches, ist das zum Beispiel ein Weg, ne?
Genau,
den habe ich auch schon gehört.
Ja. Oder wenn es dann wirklich harte Fanatiker gibt, die sagen dann, hey, lass uns alles nochmal komplett aufbereiten, weil Dinge, Inhalte veraltet sind oder auch, weil sie didaktisch besser aufbereitet werden müssen. Und wir gehen jetzt Mittelweg, haben alles mal einmal bewertet, was muss, was kann. Und das, was kann, machen wir später. Wir werden aber keine PDFs aus dem alten Artikel irgendwie übernehmen. Das hat auch einen Hintergrund, dass die weniger gut durchsuchbar sind und auch nicht änderbar. Wir wollen ja eine gute Zugänglichkeit haben und wenn sich irgendwo was ändert, muss ja kurzfristig ein Redakteur auch befähigt sein, das zu ändern. Nicht, dass er dann vor dem PDF steht, oh Mist, jetzt muss ich den ganzen Artikel übernehmen und er hat jetzt irgendwie fünf Seiten. Da hänge ich dann auch nochmal zwei Stunden dran.
Es hätte eher Archivcharakter, wenn man das machen würde.
Ja, genau.
Ja. Ja,
und wie habt ihr die ganze Struktur aufgebaut? Wir haben jetzt schon so viel, in jedem Podcast reden wir viel über Struktur und Ordnung.
Komisch.
Ja.
Ja.
Das ist ein seltsames, seltenes Thema im Business Management.
Also die Struktur, das ist auch ein Thema. Also wenn wir nach Wissensmanagementsystemen in der Vergangenheit suchen, gibt es immer eine klare hierarchische Struktur. Also ich habe irgendwie fünf Ordner. Die eine heißt Organisation, die andere heißt Prozesse etc.
Ja.
Und dann klimmt man sich herunter. Da haben wir am Anfang eine riesen Struktur aufgebaut. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Saskia. Mit David Husni war das, glaube ich.
In der Vorpilotphase, wo er eigentlich das Tool getestet hat. Ne?
Genau, richtig.
Genau.
Das haben wir auch weiter übernommen und haben dann der Techniker, wo wir uns ja, also wir befinden uns in der Technik, tendiert ja auch alles minutiös runter zu brechen. Wir hatten da Bäume und dann kam ja das Thema Tags. Also Smartstash bietet ja verschiedene Suchfunktionen auch an oder Strukturfunktionen.
Ja.
Und das finde ich ja sehr charmant, dass du da mehrere Wege hast. Und wir haben dann gemerkt, boah, sind das viele Tags. Und aus der aus Anwender- und Redaktionssicht macht es überhaupt keinen Sinn, 500.000 Tags zu haben, weil A, der Redakteur erstmal nicht weiß, welche Tags kann ich denn auswählen für meine Artikel und B, der Leser ja auch anhand der Tags suchen muss und weiß ja auch nicht, der klickt sich ja auch nicht durch alle Bäume durch und im Smartstash im Compliance Panel hast du bei den Tags ja auch nicht diese Klassifizierung. Also wenn ich jetzt sage, wir sind da zum Beispiel bei Prozesse, dann Entwicklungsprozess und im Entwicklungsprozess habe ich Einkauf und Konstruktion, dann erscheinen die Tags nicht hierarchisch geordnet bei den Lesern zum Sortieren.
Ich erinnere mich an die Diskussion, die wir dazu hatten. Ne? Ihr habt ja von mir eine Excel-Vorlage bekommen und solltet eure hierarchischen thematischen Strukturen drunter packen. Und ich habe euch gesagt, die Tags dürfen nicht im selben Baum doppelt überall auftauchen. Und da war erstmal so, what?
Ja, das macht ja auch vollkommen Sinn, aber du hast ja auch dann die Hierarchie nicht, ne? Wenn wir dann Programme haben und unter den Tags Programmen dann noch Microsoft Office 365 ist, das ist ja, darunter fängt ja auch noch Word an. Und da muss ich ja den Artikel auch, oder der Redakteur muss ja aufpassen, dass er überall die Tags dann auch da gesetzt hat. Auf jeden Fall, was wir gemacht haben, Endformlead ist, einen großen Workshop und den ganzen kompletten Tag-Baum weggestrichen, kurz und klein gestrichen. Damit es einfach übersichtlicher bleibt. Ja. Und oft haben wir dann ja auch nur zu einem Tag drei Artikel. Das macht ja überhaupt
Das stimmt. Das weiß ich auch noch. Wir haben ja auch mal zwischendurch diskutiert, was ist eigentlich, wo ist in dem Tagbaum, der sich überlegt wurde, eigentlich schon der Artikelüberschrift als Tag gedacht worden, weil man sich einfach nur die Klickstruktur überlegt hat und das Tag-Konzept noch nicht so ganz richtig angekommen war, glaube ich. Aber wenn man dann mit dem System arbeitet und es dann sieht, merkt man, eher, was man da hat, ne?
Essentiell wichtig, ja. Also less is more und auf jeden Fall practice. Einfach Inhalte reinbringen, wo wir auch am Anfang ein bisschen gehadert haben, was ein bisschen länger gedauert hat, genau. So haben wir dann jetzt eine sehr schlanke Struktur und fahren damit sehr gut. Also ich probiere es ja auch täglich aus und wir haben da ein, zwei Themen, die schon komplett drin sind und da macht es richtig Spaß, damit zu arbeiten, ja.
Sehr gut.
Funktioniert auf jeden Fall gut.
Richtig cool. Wenn ich mich so an das Projekt erinnere, wo wir quasi die Prototyping-Pilotphase, so das Theoretische und dann das Praktische, wo wir quasi die Grundpfeiler gemeinsam besprochen und gesetzt haben, da weiß ich noch, wir hatten ja dieses Thema, wir haben natürlich angefangen mit, Smartstash Deep Dive erstmal, Funktionen kennenlernen, damit man weiß, was für Möglichkeiten habe ich und Ideen generieren kann. Dann haben wir was ist überhaupt Wissen digital, wie unterscheidet sich das von anderen Sachen, die da nicht reingehören, wie News.
Genau.
Und wie strukturiere ich Wissen? Und Tags sind ja quasi in Smartstash wie so ein Multi-Universum. Es hat nicht eine Ordnerstruktur, sondern fünf gleichzeitig beispielsweise. Und dann kam aber ein ganz wichtiges Thema, nämlich das Thema Rollen und Verantwortlichkeiten. Und da habe ich euch Best Practices gegeben und dann seid ihr ja so ein bisschen in euch gegangen in mehreren Runden.
Ah ja, ja.
Kannst du davon erzählen, wie das so war und wie ihr zu einem Ergebnis gekommen habt? Weil das fand ich auch immer sehr interessant.
Ja, also genau, wir haben das Wissensmanagement oder das Wissensmanagement ist nach meinem Verständnis, hat es zwei Säulen, wenn wir so ein Tool einführen. Auf der einen Seite die Tool-Umgebung, also die Strukturierung, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Und das andere, wie es denn tatsächlich dann auch gelebt wird. Und ihr gebt dann schon ein Rollenmodell vor, also Content-Manager, Leser,
Wissensmanagement-Verantwortlicher, Redakteur,
genau,
Wissensträger haben wir noch.
Wissensträger und
also Compliance-Verantwortlicher.
Genau, Compliance-Verantwortlicher. Und diese Rollen haben wir uns angeguckt und haben geguckt, wie das bei uns in die Organisation reinpasst. Am Ende müssen ja diese Rollen auch ausgefüllt werden und jemand muss dafür auch Zeit bekommen. Mhm. In diesem Workshop haben wir einmal die Rollendefinition genommen und am Ende ist nicht viel mehr rausgekommen. Also Compliance-Verantwortlichen brauchen wir in dem Sinne nicht, weil wir ein internes Wiki haben, nur für unseren Bereich. Also es wird nicht viel über unsere große Organisation kommuniziert, sondern bleiben immer intern. Also Compliance spielt da bei uns eine wenige wichtige Rolle. Sind aber bei dem Rollmodell gleich geblieben, haben das von euch im Prinzip adaptiert. Aber wichtig ist der Prozess, das Verständnis für diese Rollen und auch diese Aufteilung. Wer macht jetzt eigentlich was und in welchem Umfang muss die Rolle denn ausgefüllt werden? Das war sehr interessant. Und das zweite Thema neben Rollen war der Prozess. Also wie funktioniert denn irgendwas? Wie kommt denn Wissen rein? Wer ist denn dann dafür verantwortlich? Wer nimmt das auf? Und wir haben jetzt ganz oben steht ja der Wissensmanagement-Verantwortliche.
Ja.
Dann haben wir die Content-Manager.
Mhm.
Und ihr habt noch eine Rolle, der für die Inhalte auch verantwortlich ist.
Also die Content-Manager sind ja entweder global für die Strukturen und die Tags verantwortlich.
Genau.
Und so ein bisschen nennt man manchmal Content-Polizei, aber die nehmen auch die Redakteure an die Hand.
Mhm.
Und die Redakteure schreiben. Und dazwischen gibt es aber noch die Ebene, der das Wissen eigentlich hat, aber vielleicht selber gar kein Redakteur ist, weil der gar keine Zeit hat.
Das ist der Wissensträger, genau.
Die
hatten wir auch. Und dazwischen gibt es aus den Fachbereichen Leute, die einen Fachbereich verantworten und sagen, ey, wir brauchen aus unserem Fachbereich noch Wissen hierzu. Und wendet sich dann eben gegebenenfalls an die Content Manager und sagen, hey, pass auf, wie können wir das denn, das Wissen aus meinem Bereich, dann da reinbringen? Also wir haben diese Rolle, da gibt es, glaube ich, eine separate, die hattet ihr auch mit in eurer
Themenverantwortliche,
genau.
So. Ja.
So. Und aber wir haben die als Rollenunion mit dem Content Manager gemacht, dass wir für jeden Bereich einen Content Manager haben, die so ein bisschen als Content Polizei wirkt. Also die ist bei uns sehr stark im Unternehmen vertreten, die Content Manager. Und wir haben auch wir treffen uns da alle zwei Wochen und diskutieren einfach organisatorische, inhaltliche Tags zum Beispiel. Müssen jetzt Tags aufgenommen werden, ist unser Lieblingsthema. Wir brauchen unbedingt noch einen neuen Tag. Nee, brauchen wir nicht. Aus dem Grund, ja, stimmt, okay. Ja,
das ist genau die Diskussion, die auch geführt werden muss, sonst verwildert das.
Ja, absolut, ja. Absolut. Und deswegen muss man sich da auch ein bisschen, deswegen muss man sich da abstimmen.
Mhm. Ja. Wie groß ist euer Content-Manager-Team aktuell?
Wir haben 7 Content-Manager.
Oh, das ist schon ordentlich.
Wir haben auch viele, viele Fachbereiche und wir versuchen auch viel in dem ersten Technik-Wiki abzulösen. Also wir werden zu August ungefähr 1000 Leselizenzen haben.
Mhm.
Also wir haben 1000 Leser und da macht es auch Sinn, dass man auch eine entsprechende Anzahl an Leuten hat, die den Wildwuchs eindämmen.
Absolut, absolut. Ich kann nur aus einer Projekterfahrung in einem anderen, die auch aktiv hier Wissensmanagement betreiben, die haben 7000 Mitarbeiter und 3 Vollzeit-Content-Manager zeitweise da drauf gehabt. Also die 5 Tage die Woche Content-Manager
sind. Ja.
dann kann man sich so die Größenordnung vorstellen. Die machen aber auch sehr, sehr, sehr viel mehr noch. Also die gesamte Organisation ist da schon drauf und dann mehrsprachig und alles mögliche, pipapo. Aber man kann da ja noch irgendwie sich hinbewegen.
Richtig, also das ist ja auch ein erster Ansatz. Und das war auch dann die Initialidee von Matthias von Komorski, der von der IT-Seite kam, zu sagen, wenn wir das jetzt über Schiku stülpen, wir sind nicht ganz so groß, wir haben 6.000, also ein bisschen mehr als 6.000 Mitarbeitende. Mhm. Und dann ist das wieder so ein Riesenprojekt, wo du von Anfang an alles abwägen musst. Da kommen wir nie zum Ziel. Lass uns erstmal im Kleinen, in Anführungszeichen, anfangen mit der Technik. Sind wir auch ein bisschen schon vorgeschritten. Und dann sukzessive andere Abteilungen mit reinnehmen. Mhm. Wir kriegen auch ständig Anfragen. Hey, Karl, ich habe gehört, ihr baut da so ein Wissensmanagement-Tool auf. Und dann sage ich immer, ruhig, wir wollen uns erstmal auf unseres fokussieren. Manche wollen dann auch schon weiter loslaufen.
Das ist ja,
schön. So schön Interesse im Unternehmen.
Ja, das ist ja der erste Schritt, um es anzunehmen und damit zu arbeiten und es zu nutzen.
Leuchttürme hat man früher mal
Leuchttürme
gesagt.
Leuchttürme, genau.
Ja, aber man darf es nicht so lange hinzögern. Ne? Man muss jetzt sagen, dass diese Übernahme von den Artikeln, dass das schon ein Haufen ist. Also es ist ein Batzen und wir sind gerade bei ungefähr 50%.
Das ist auch schon viel.
Ja, wurde auch schon viel gemacht, aber wir sind ja auch schon lang dran, ne? Also wir sind anderthalb Jahre, ne? Wir haben jetzt keine 5 oder 4 Vollzeit-Content-Manager,
wie viele Redakteure arbeiten denn aktiv bei euch in der Artikelübernahme in diesem Zeitraum grob, Pi mal Daumen?
Ja, da sind wir wieder beim Organisatorischen. Ne? Also wir haben bei uns im Fachbereich, organisieren wir uns über Key-User, und wir haben bei uns im Bereich circa 50 Key-User. Mhm. Genau, das wären 50 Redakteure, Pi mal Daumen. Also ich glaube, wir haben jetzt gerade 80 Lizenzen, damit Leute, die es ausprobieren möchten, auch gerne ausprobieren können. Aber von den 50 Redakteuren, ja, wer arbeitet da dran, aktiv Artikel mit umzunehmen, überzunehmen? 10. Also und dann auch nicht so, dass ein Tag die Woche geblockt ist. Mhm. Und das haben wir dann gesehen, dass da ein wenig Fortschritt war. Also wir haben wir möchten auch gerne das Prinzip der Freiwilligkeit fördern und haben dann gesagt, pass auf, jeder kriegt eine Schulung. Wir haben ja eine Liste gemacht, wie viele Artikel wir haben. Jeder darf jetzt eben anhand dieser Liste ausprobieren. Und das kam jetzt weniger gut an, muss ich ehrlich sagen. Also da muss man schon wirklich hinterher sein. Waren auch hauptsächlich die Content-Manager, die dann Artikel geschrieben haben. Und wir vermuten oder ich vermute auch, dass es daran liegt, dass so ein Artikel, den zu schreiben, dass das eine Herausforderung ist, das noch zwischen dem Arbeitsalltag zu tun. Mhm, also sich da komplett einzuarbeiten. Und dass es für viele einfacher ist, einen Artikel mal umzuändern oder an einem ganz speziellen Thema, wo er auch gerade dran arbeitet, in einem Projekt, abschließend in dem Projekt oder während des Projektes auch die Artikel zu schreiben. Nicht irgendwo aus dem alten Wiki einen Artikel zu übernehmen. Mhm. Das macht mal einer zum Ausprobieren. Wie funktioniert das überhaupt? Aber dann ist der Lustgrad auch ziemlich niedrig.
Hättet Belohnungsanreize?
Haben wir gemacht. Wir haben eine Grillparty und die ersten drei kriegen einen Gutschein zum Essen.
Nein, und das...
war nicht so gut. Aber wir haben uns eine Alternative. Also klar, ausprobieren, Prototyp. und jetzt werden wir im Juni ein Wissensmarathon machen. Oh, also wir haben die Vorgesetzten oder meine Führungskraft gefragt, ob das drin ist, dass wir 10 Leute aus der Organisation rausnehmen, die sich jetzt wirklich intensiv damit beschäftigen wollen. Und wir setzen uns dann immer ab Juni, Ende Juni, donnerstags und freitags zusammen und schreiben Artikel. Wir essen Pizza in einem Raum und hauen dann die nächsten letzten 50% raus, hoffentlich.
Das sind Knowledge Hackathons.
Das ist gut.
Das sollten wir auch mal machen.
Okay. Na gut, kostet dem Unternehmen natürlich ein bisschen was, aber am Endeffekt ist es drin und wir wollen ja
aber
mit dem auch online
wertvoll
gehen.
Ja.
Richtig, ja. Unterschätzt.
Das ist es auch. Absolut. So wie interne Projekte generell immer ein bisschen schwierig sind.
So, und das ist ja, das ist mein, also da komme ich ja auch her. Also ich treibe ja diese Projekte intern, jetzt Wissensmanagement, Einführung, aber auch wenn wir unsere CAD-Umgebung erneuern. Und das ist wirklich ein schwerer Stand, also diese internen Projekte voranzutreiben. Und deswegen dauert es auch anderthalb Jahre. Mhm. Weil immer aus dem Fachbereich, also keine Ahnung, Vertrieb oder Entwicklung sagt dann, nee, du brauchst jetzt gerade, du musst jetzt in dem Projekt das System entwickeln. Und damit machen wir unseren Umsatz. Und verdienen am Ende damit auch Geld. Allerdings fällt dann das Schlagwort, worunter wir dann die Projekte machen oder Wissensmanagement, ist halt diese Axt schärfen, womit man eben
die das nächsten Holz Projekte fällt. Besser machen kann als vorher, ne?
Genau.
Ja, das ist so. Ach, da gibt es immer diese schöne Metapher mit dem eckigen Rad, wo einer dann da steht und versucht, die Schubkarre mit dem eckigen Rad vor sich herzuschieben und der andere mit dem runden Rad sagt, hast du mal kurz Zeit? Nein, ich muss hier arbeiten. Aber ich könnte dir halt, nein, ich habe jetzt keine Zeit, das ist ja wichtiger. Ja, klassisch. Ja, das ist ein schweres Los. Also wir arbeiten ja nicht nur im reinen Wissensmanagement-Thema und Gebiet mit Unternehmen zusammen, sondern auch Richtung integrierte Managementsysteme, so klassisch der Qualitätsmanager, jetzt nicht Qualitöter sagen, ist dann immer, der hat ja auch immer einen schweren Stand im Unternehmen, weil der ja auch unter anderem solche Themen vorantreibt und manchmal dann irgendwie, ja, dann so, ja, nervlich quasi.
Genau, das sind so Prozessabläufe, ne? Die wir haben. Ja, stimmt. Auf der anderen Seite, finde ich, ist bei uns ähnlich. Mhm. Also wir haben auch integriertes Wissensmanagement-System, was jetzt auf einer anderen Software basiert, auch Microsoft Office angelehnt, aber da nochmal ein Tool drüberlegen. Ich persönlich finde sowas auf jeden Fall gut. Also auch wenn du dich in neuen Rollen reinversetzt, kriegst du einen sehr schnellen Überblick über deine Verantwortung. Ich kann auch nachvollziehen, dass es für den einen oder anderen, oder wenn wir vor allem im internationalen Bereich gucken, jetzt, ich habe aus meiner Vergangenheit viel mit Indien zusammengearbeitet oder auch mit Italien, wenn wir denen so einen Prozesschart geben und sagen, pass auf, ist doch ganz klar, also erst kommt A, dann B, dann C, dann D, ist das oftmals für die Person nicht so klar, weil es einfache Wege gibt, ne? Sich an Prozesse zu halten, ist, glaube ich, eine sehr, sehr deutsche, oder auch niederländische, oder westeuropäische
Arbeit. Wenn es einfachere Wege gibt, das Ziel zu erreichen, die nicht im Prozess sind, dann ist doch der Prozess vielleicht auch nicht gerade der optimale, oder?
Ja,
im dynamischen Wissensmanagement.
Das ist richtig. Oder es ist so, dass viele Leute die Randbedingungen nicht berücksichtigen. Also wir haben jetzt zum Beispiel, was ja auch im Wissensmanagement ist, User X hat ein Problem. Und was macht User X, wenn er ein Problem hat? Heute schreibt er ein Ticket und das Ticket kommt in einen Speicher und das wird dann von der IT abgearbeitet. So, und das hat ja den Hintergrund, dass nicht der Entwickler, der dann an dem Problem arbeitet, jede Minute einen Anruf kriegt und mit Aufgaben zugeschüttet ist, sondern dass er sich die Probleme ziehen kann und nacheinander abarbeiten kann. Für den User, der sieht das aber oft auch nicht. Und er sagt, wenn ich den noch kenne, dann rufe ich den noch an. Das ist doch viel einfacher, als wenn ich jetzt ein Ticket schreibe. Also diese Randbedingungen.
Entwickler hassen diesen Trick.
Es gibt aber auch liebe Entwickler, die dann sich wieder komplett wieder sowas annehmen. Und dieses große Ganze auch im Auge zu behalten und zu denken, okay, vielleicht bin ich nicht der Einzige, sondern vielleicht gibt es bei Schüco 500 andere, die vielleicht auch Probleme haben. Das ist immer nicht so...
Klassisches bei dem Tellerrand schauen.
Ja, richtig. Ja.
Muss man für sensibilisieren, das macht jeder nicht automatisch.
Ja.
Das ist ja dieses, dadurch werden ja Silos gebildet, ne, weil die Leute hier aufhören.
Genau, und deswegen glaube ich, dass so eine Prozessübersicht wichtig ist, anhand dessen die Problematik auch zu erklären. Also es gibt viele andere Randbedingungen, schaut euch das an. Und deswegen macht der Deutsche das dann trotzdem.
Ja, genau. Gut, da kommt es dann am Ende des Tages drauf an, was für Themen sind das konkret und wie verständlich ist die Prozessgrafik. Und ist vielleicht die klassische Prozessgrafik überhaupt das richtige Mittel, um gewisse Sensibilisierung durchzuführen? Oder ist das vielleicht per Video-Tutorial heutzutage ein bisschen zeitgemäßer?
Genau.
Ja.
Richtig, also da sind wir ja dann wieder beim, wie der Content aufbereitet ist. Das ist, denke ich, von mir noch unterschätzt, aber generell bei Jüngeren ist es viel, viel wichtiger. Also ich bin jetzt auch nicht super alt, aber ich hatte eine Kollegin zum Beispiel und die sagt, sie nutzt Wikipedia schon gar nicht mehr. Es ist einfach zu altbacken, es ist viel zu Information auf einer Seite. Zu viel Text. Ich persönlich, ich bin Wikipedia-Fan und ich kann auch sagen, dass unsere vorherige Lösung auf einer Wiki-Lösung basiert. Und wenn wir uns mit den, oder wenn ich mich mit den jüngeren Kolleginnen und Kollegen unterhalte, die finden eben diese Smart Stash genau richtig. Also die Aufbereitung des Textes, auch in kleinen Abschnitten, das schlägt genau in diese Kerbe rein und verstehen gar nicht, wie man vorher Informationen über so eine Wiki-Seite abgreifen konnte. Und das beweist ja auch, dass es genau der richtige Weg hin ist. Auch wenn ich jetzt nicht, mir ist persönlich ist es egal, aber das zeigt mir ja auch, dass es genau die richtige Richtung ist, in der wir gehen.
Ja. Und irgendwann sind da, irgendwann sind da Videos drauf. Ja. Und nur noch ein paar Wörter und nur noch kleine bunte Boxen, so hier, verstehst du, da, verstehst du.
Ja. Das mit den Videos ist auch so eine Sache, also finde ich auch gut und das war auch eine Anforderung, dass wir auch Videos hochladen können bei uns und die auch abspielen können. Mhm. Und wir haben das versucht mit den Schulungsinhalten. Können wir vielleicht auch nochmal gleich drüber diskutieren, wann macht eigentlich ein separates Schulungstool, also eine aufbereitete Schulungsplattform sind und wozu ist ein Wiki eigentlich da? Um nochmal auf diese Videos zurückzukommen, diese Videos hatten wir versucht mit den Schulungen zu machen für die Content Manager.
Ja.
Und da haben wir auch so einige Herausforderungen. Also so ein Schulungsvideo ist auch nicht per se immer gut, wenn ich jetzt auf einer Wissensplattform irgendwie schnell mal was suche. Ne? Wie geht diese Funktion? Man muss, auch heutzutage reicht es nicht, oder es reicht nicht, ein Video irgendwie hochzuladen, sondern auch zu vertaggen und zu sagen, wo findest du welchen Inhalt? Und das vielleicht gut einzubetten in Wissensartikel.
Wir nennen das immer Video Nuggets. Sodass du einfach nur so kleine, die jetzt passend zu den Themen gestreut sind, wo du bewusst das rausnehmen kannst. Und dann gibt es ja, weiß ich nicht, ein erster Schritt, den man einfach kriegen kann, ist ja, okay, man hat eine Schulung gemacht in Teams und man hat die aufgezeichnet, dann hat man schon mal Videos schon mal besser als nichts.
Ja, genau.
Und dann kann man halt mittlerweile ja ganz gut in Stream und SharePoint, kann man ja Kapitel reinmachen und Absprungpunkte definieren, das ist ja schon nice. Und irgendwann arbeiten die ja auch gerade dran, wird die Suche, die auch durchsuchen können und Transkriptionen und so ein Gedöns finden, ist ganz spannend. Aber diese kleinen Videos, die quasi so einen Text nochmal verständlicher machen, ist wahrscheinlich eher das, was darin gehört.
Ja. Ja.
Und das andere wäre dann eher sowas wie, okay, du bist komplett neu und lernst von null auf etwas.
Ja.
Und da würde ich auch sagen, ja, da ist so eine Schulungsplattform dann tatsächlich eher das Richtige.
Ja.
Das ist auch tatsächlich so ein bisschen eine Diskussion, die wir öfter auch im Projekt haben. So, okay, was ist Wissen? Und was ist Lernen?
Genau, ja. Und wie muss es auch aufbereitet sein? Ne? Also, wenn wir jetzt von der Evolutionsstufe diese Wiki-Plattform haben, wo alles irgendwie reingeschmissen ist, dann haben wir jetzt die SharePoint-Plattform, wo ich jetzt mittels Suche besser strukturierten Artikeln Inhalte besser finden kann, ist ja trotzdem alles bei diesen, der ganze Wissen ist ja da reingeschmissen. Mhm. Und wenn ich jetzt neu bin, dann kann ich zwar Artikel als Schulungsartikel markieren oder ich kann mir auch Artikel schreiben, wo eins steht, unter eins lest ihr den Artikel durch, unter zwei den Artikel, unter drei den Artikel und oben drüber Schulung, wie schreibe ich einen 20. Artikel. Didaktisch aufbereitet geht es aber in anderen Tools besser. Und ich glaube, dass so wie wir es heute implementiert haben bei Schüko, ist es erstmal eine reine Wissensdatenbank. Ne? Ich suche irgendwie schnell was und dann brauche jetzt irgendwie schnell eine Information. Die finde ich dann eben in so solchen Schulungsblöcken nicht. Und wie wir diese verknüpfen, da diskutieren wir auch gerade drüber. Ja. Also zum Beispiel für Schulungsinhalte, das dauert ja auch immer, ne? Also so einen Schulungsinhalt aufzubauen. Und da ist unser Ziel, dass wir die Wissensartikel so klein wie möglich halten und dann in der Schulung einfach anhand realistischer Beispiele, also bei uns geht es viel um Programme, wir zeigen das Programm und nebenbei haben wir eine Präsentation, wo wir einfach nur die Links zu den Artikeln und ein bisschen mehr Prosa hinschreiben. Dann hast du einmal den Schulungskontent sehr schnell erstellt und bist auch sofort bei bei dem Doing, also dass man sich viel mehr aufs Doing konzentriert und den Rest einfach nur nebenbei mitnimmt. Also da experimentieren wir auch ein bisschen. Anderer Ansatz wäre jetzt auch, was wir gemacht haben, ist, dass wir vorher die Schulung aufgenommen haben für die Content Manager, sagen, okay, ihr guckt euch die an, diese Schulungsinhalte, und dann machen wir so FAQ-Termine, längere FAQ-Termine, da hatten wir, glaube ich, dieses Jahr 3, wo wir dann anhand dieser Informationen, die jeder aus den Schulungen kriegen kann, in den FAQ-Terminen nochmal speziell Fragen stellen kann und wo wir dann auch wirklich direkt ins Programm reingehen können.
Mhm. Und auch so individuelle Themen, die man dann hat. So, genau. Ich habe das jetzt ausprobiert und hier ist aber ein Inhalt, der kommt in der Schulung nicht vor, wie würde ich damit umgehen?
Genau, ja, richtig.
Ja. Ja, sowas ist ja auch bei der Einführung von so einer Plattform total hilfreich, weil jeder hat ja so ganz anderen Content.
Ja, genau.
Ja, ganz, ganz cool. Aber ja, und dann kann man eigentlich am Ende des Tages, das ist ja alles noch so Pilotphase quasi, ne? Am Ende des Tages hat man dann ein gutes Gefühl, was sind die Use Cases, die bei Schüko jetzt ganz oft auftreten und wie könnte man jetzt ein didaktisch ordentlich aufbereitetes Schulungsmaterial oder Lernmaterial für so eine Lernplattform für die Zukunft und zukünftige Content Manager bereitstellen. Weil man da ja auch immer so ein bisschen aufpassen muss, alles, was Cloud-basiert ist, da sind Schulungsinhalte vielleicht auch nicht immer ganz so lange aktuell, je nachdem, wie detailliert man das macht. Ne?
Richtig.
Das ist immer so die Challenge in der heutigen Zeit.
Ja, also für so Schulungskontent haben wir auch gerade auch eine neue Plattform eingeführt. Die Sache ist ja die, wenn wir so ein großes Unternehmen haben, da haben wir auch Bereiche, die auch eigene Tools vorantreiben. Mhm. Und da macht es dann das auch notwendig, dass wir uns dann auch von diesen Tools abgrenzen. Also SharePoint mit SmartStash kann ja auch noch viel mehr, zum Beispiel für die Unternehmenskommunikation. Aber da haben wir auch wieder ein anderes Tool. Und also so müssen wir uns auch ein bisschen abgrenzen. Mhm. Ne?
Ihr müsst weniger Tools haben.
Ja, macht einfach Spaß, neue Tools einzuführen.
Wirklich?
Ja. Sind das also, eure User auch so?
Gut, die User, also manche, also so First Follower, die also generell Leute, die einfach Spaß dran haben, neue Tools reinzubringen. Das muss man natürlich eindämmen. Ja, wo es Sinn macht und wo es sinnvoll ist, klar. Aber jetzt klar, auch mit dieser Office 365 Geschichte ist das ja schon auch sehr zentral. Ne? Also was wir jetzt bei Schüko mit der Kommunikation zumindest machen.
Mhm.
Genau.
Aber wir müssen noch mal mit eurer Kommunikation über Viva Amplify reden, was von Microsoft bald kommt. Das ist viel cooler als alles andere.
Hab ich noch nicht gehört.
Ja, ich war auf der Collaboration Summit letzte Woche in Düsseldorf.
Okay.
Richtig nice. Da haben die MVPs so die neuesten News rausgehauen von Microsoft. Richtig cool. Und dann habe ich endlich mal Viva Amplify gesehen. Okay. Zumindest was davon gesehen. Gibt halt noch kein Release-Date. Aber im Grunde genommen ist das eine Kampagnenplattform extra für die interne Kommunikation, wo du zentral in Teams Kommunikationskampagnen starten kannst. Und du kannst dann aussuchen, ob die über SharePoint laufen, über Teams, über Outlook oder alles gleichzeitig. Und kannst dann eben auch rückverfolgen, wie performen die, wie viele Leute haben das gesehen, auf welchen Kanälen und so weiter.
Ah, okay.
Richtig nice.
Das wäre so eine Konkurrenz zu unserem aktuellen Teamwork. Aber gut.
Ja.
Das ist halt Marketing. Sollte sich Gedanken machen.
Genau. Also, wenn es soweit ist, auf jeden Fall mal angucken.
Ja.
Auch was so mit der KI jetzt passiert, ne? Dann, wenn du sagst, die Leute schreiben nicht gerne Texte und dann kann Copilot die Texte schreiben einfach. Ja. Ne? Du gibst dann nur ein, was du machst. Also musst du lernen, ob man es gut eingibt und ein bisschen.
Ob man das jetzt unbedingt will in einer Wissensplattform, wo es wirklich um unternehmensspezifische Sachen geht, dass man irgendwelchen Content, wir wollen ja nicht viel Text haben, wir wollen ja den richtigen Text haben.
Ja,
aber wenn man formulieren und bei Eckdaten hilft, ist es ja nicht schlecht, wenn ich gar keine Lust habe.
Aber der ist eher so für persönliche Produktivität. So, ich muss einen Text abgeben, habe keinen Bock, Copilot schreibt mir den mal und ich berichtige den nur. Aber was cool ist, was bei Copilot ja dann auch sein wird, ist, der macht dir SharePoint-Seiten-Layouts.
Ah, okay, das ist auch cool. Copilot kenne ich aber auch nicht.
Das sind die neuen, also es ist ja noch nicht da alles. Das ist jetzt hier seit ChatGPT letzten November, Microsoft ja ganz groß.
Ja,
KI, alles, blub. Und die Copilot-Tools in GitHub für Programmierer gibt es das schon. Mhm. Die nutzen das schon mit. Die schlagen einem dann, wie die Funktion weiterzuführen ist und so weiter, die Sachen vor. Und Copilot wird jetzt für die vielen verschiedenen Office-Tools, kündigen die jetzt an. Die halten sich noch damit zurück, ob das Zusatzlizenzen und wie teuer und so weiter. Aber im Grunde genommen mit Copilot, natürlich Teams Premium wird das haben. Das kann dann so richtig geiles Zeug wie automatisch ein Protokoll schreiben nach einem Meeting. Musst du nicht mehr selber machen. Ja. Das finde ich Arbeitserleichterung, ehrlich gesagt. Ne?
Gut, wenn man eigentlich sagen kann, mach sehr knapp.
Ja, genau. Ja. Ne? Genau. Ne? Mach's in professioneller Sprache oder lockerer.
Ja.
Genau. Aber Co-Pilot für SharePoint wurde jetzt auch angekündigt, zusätzlich zu neuen Branding, weiteren Branding-Möglichkeiten, dass man sein CI dann doch noch ein bisschen mehr in den SharePoint reinbringen kann, was cool ist, weil wir dachten jetzt lange, das werden die nie machen, aber dann kann man wohl auch dann seine eigenen Schriftarten dann doch vielleicht wieder im Wissensmanagement und Intranet verwenden, ganz cool. Aber der wird halt eben dann auch dir, so wie jetzt auch schon die Designvorschläge in PowerPoint, die ja auch immer besser werden, ja, da gibst du was ein, so was für ein Thema und was auch immer willst du eine Seite haben und dann baut er dir das Layout erstmal mit interessanten Vorschlägen dann dahin und dann kannst du deine eigenen Texte dann nochmal anpassen. Aber du brauchst jetzt kein Designer mehr sein und wenn du keine Idee hast, kann Copilot dir einfach ein Stampo geben, das ist richtig nice. Gerade so bei SharePoint-Pages, da gibt es ja mittlerweile so viele Webparts und ich arbeite täglich damit. Aber trotzdem, wenn ich so Lookbook von Microsoft angucke, was die Oberdesigner da manchmal einfach durch den Einsatz schlauer Grafiken für coole Sachen aus dem machen, das ist schon faszinierend. Und wenn mir das dann in meiner täglichen Arbeit so vorgeschlagen wird und ich das nicht immer selber auslenken muss, finde ich das echt cool.
Absolut. Anordnung von Texten, also wenn das auf Inhaltsbasis auch geht, das wäre super.
Ja, also wie ein Hilfsassistent im Moment, ne? Man weiß nicht, was jetzt bei rauskommt. Du kannst auch sagen, such mir ein Bild jetzt zu dem Thema, du schreibst jetzt irgendwas. Ne?
Nee. Generiere mir ein Bild.
Generiere mir, dass es noch geht. Genau. Geht auch,
ich hätte jetzt gerne ein Bild von einem Team, das den heiligen Smartstisch Gral und alle huldigen ihm und überall gibt's Bier. Ja. So, und dann generiert DALL-E, glaube ich, nutzen die bei Microsoft, generiert dir das einfach aus nichts oder gönnt dir das und dann kannst du es einfach verwenden. Also so, das wird kommen in den nächsten Monaten.
Ja.
Sehr spannend.
Wo ich jetzt noch, was auch noch eine coole Idee wäre, wenn wir aufs Inhaltliche gehen, ist ja, dass wir Wissensträger haben bei uns im Unternehmen und die Wissensträger keine Zeit eigentlich dafür haben, da so einen super schönen Text raus zu formulieren. Also die werden wahrscheinlich irgendwo in OneNote rumliegen haben, wo sie schnell mal in stichpunktartiger Weise die wichtigsten Informationen runtergeschrieben haben, damit sie es wieder verstehen, wenn sie es lesen. Daraus einen Text zu generieren auf Basis der Inhalte, die schon in dieser Datenbank drin sind. Das wäre auch sowas, wo wir sagen, sowas hätte auch mehr Wert.
Das wird hundertprozentig in so eine Richtung laufen. Das könntest du jetzt schon mit ChatGPT, aber du willst ja nicht deine ganzen Daten da momentan in den Server schmeißen. Und bei Microsoft wird es ja in deinem eigenen Kontext secure sein.
Ja.
Dann wird Copilot da auf jeden Fall ein ganz cooler Assistent werden.
Ja.
Wird auf jeden Fall Texte generieren können.
Kannst auch sagen, baust mir in Stichpunkten ein und mach 5 Absätze und dann glieder mir das. Und dann
Das ist mir ein bisschen zu lang, formulier das ein bisschen knapper. Formulier das so, dass Gen Z das gut versteht oder sowas.
Ja. Ich weiß gar nicht, was ich für Generation bin.
Millennials wahrscheinlich?
Nee, 88.
Ja, Millennial. Echt? Ja, ich auch. Okay. Also ich bin 85 geboren, aber es ist so diese Zeit, so man hat so eine Verbindung zu 90er Jahren und Nintendo, dann Millennial.
Okay, ja.
Oh, wunderschön. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückdenkst an das Projekt und wie es gerade so läuft und so weiter, was war so, hast du zwischendurch so einen besonderen Aha-Effekt oder so eine besondere Challenge, wo nach dem Auflösen so war, so, große Erfüllung, Aha-Erleuchtung, wollte ich sagen.
Also Erfüllung auf jeden Fall, was ich erzählt habe mit den Tags. Also das ist eine komplett neue Herangehensweise. Und nach dem Workshop, den wir hatten, wo wir den Tagbaum komplett zurückgestutzt haben und gesagt haben, less is more, da habe ich dann gesagt, wow, das ist eine geile, also so läuft es. Und so ist es auch gut. Mhm. Das war für mich jetzt, wenn ich jetzt sofort zurückdenke, wenn ich länger nachdenken würde, würden mir noch mehr Dinge einfallen. Aber das wäre so der Moment, wo ich mich richtig gut gefühlt habe mit dem Tool, dass es sinnvoll ist und dass es auch eine gute Hilfe ist. Ja.
Ihr habt ein neues Feature von Smartstitch inspiriert gehabt mittendrin, das mittlerweile auch schon da ist tatsächlich. Ich habe irgendwann, als ich mit euch viel gearbeitet habe, mit den vielen verschiedenen Sichtweisen, die wir ja gebaut haben.
Ja.
Und wir haben da verschiedene, irgendwann ging das, dass man verschiedene Seiten und gefilterte Overview-Webparts machen konnte und alles. Und irgendwann dachte ich, Mensch, das ist doch blöd. Ich möchte im Webpart selber die Kacheln durchswitchen können und umschalten können. Und dann habe ich das meinen Entwicklern mal zwischendurch gegeben letztes Jahr und gesagt, könnt ihr mir das bauen? Und das ging dann schneller als erwartet. Und seitdem könnt ihr tatsächlich ne, mittendrin dann mehrere auf einmal einbinden.
Ah, ja, ja, ja.
Und das war tatsächlich durch euch inspiriert, weil ihr viel diese Mehrfach- und Switch-Hierarchien, da war das erste Mal ein richtig großes
ja.
Thema.
Ja.
Und ja, ganz witzig.
Also was wir halt viel haben, auch aus der Technik heraus, ist, wie funktioniert ein Programm und viel mit Screenshots arbeiten und sagen, klicke hier, klicke hier. Und deswegen auch so Nach-Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit den Bildern, dass man sich da durchklicken kann.
Man kann auch gut den Screenshot per Copy-Paste einfach in den Artikel ballern. Ne? Das finde ich ja immer noch herrlich.
Genau, bei Screenshots ist es auf jeden Fall sinnvoll. Da diskutieren wir auch immer stark. Wann macht denn Copy-Paste Sinn und wann muss ich dieses Bild wiederverwenden? Da haben wir gerade gestern diskutiert und auch festgelegt, dass Screenshots kaum wiederverwendet werden. Also Screenshots, wenn du irgendwo ein Programm hast, einfach reinschmeißen.
Ja.
Und dann so Banner oder irgendwo allgemeine, wo auch kein übersetzbarer Text drauf ist, weil wir auch immer international denken müssen. Dann auch bitte ablegen, damit das jeder in so einem allgemeinen Ordner wiederfindet.
Cool.
Ja, ist auch sinnvoll.
Richtig. Du hattest am Anfang erwähnt, dieses Thema mit dem Empfehlen oder den verbindlichen Artikeln. Werdet ihr nicht sofort im großen Stil nutzen, sondern erst später. Oder nicht das?
Also die ist ja erst dann gut, wenn du eine richtige eine Audience hast. Also du brauchst immer einen Adressaten. Und das funktioniert ja über die sogenannten AD-Gruppen, also Gruppen, die du vorher definiert hast. Die gibt es jetzt dank Teams sehr viele, weil wir Teams eingeführt haben. Da hat ja jeder Bereich, selbst jedes kleine Team hat ja schon ein Teams-Team und dementsprechend auch eine AD-Gruppe. Aber die sind organisatorisch angelehnt. Und wir haben ja bewusst das Smartstash organisatorisch unabhängig aufgebaut, also thematisch aufgebaut.
Themen-Audiences habt ihr aber noch nicht identifizieren können.
Genau, also Themen-Audiences müssen wir komplett neu aufbauen. Und diese Verwaltung von Themen-Audiences ist sehr, würde nicht so automatisch funktionieren. Also da müssen wir uns noch irgendwie was überlegen. Teams organisieren sich ja selbst. Wenn jetzt jemand aus in einem Team, also organisatorischer Natur, hinzukommt, dann wird er ins Teams-Team mit aufgenommen, ist somit automatisch eine AD-Gruppe und wenn er das Unternehmen verlässt oder auch das Teams wechselt, dann wird er rausgeschmissen und kommt in das andere Team. Somit wäre das gewährleistet. Aber auf einer fachlichen Ebene, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir entwickeln Fenstersysteme, da müssen ja eigentlich viel mehr rein, als jetzt in diesem Fachbereich drin sind. Und diese Verwaltung ist für uns sehr aufwendig. Und würde nicht automatisch funktionieren. Das wäre ja super, wenn das...
Okay, verstehe. Aber ihr habt sowas nicht wie themenbasierte Communities, Thementeams, das ist...
Das ist noch zu wenig. Also wir haben das jetzt für unseren Technikbereich tatsächlich. Das ist in dem Team, wo ich bin. Das ist Product Lifecycle Management Team. Und wir sind so eine, also in der organisatorischen Funktion haben wir jetzt eine thematische Aufgabe. Und da haben wir Unterteams, die natürlich thematisch organisiert sind. Die sind aber alle in unserem Teams-Team. Also da unterscheiden wir auch nicht in AD-Gruppen. Vielleicht macht es da Sinn zu sagen, dass wir die nochmal aufsplitten. Aber das müssen wir nochmal gucken, wie das funktioniert. Aber da sind wir noch nicht bei einer Lösung, genau.
Okay. Da gibt es ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, es gibt dann irgendwie Community-Gruppen oder vielleicht auch einfach nur Gruppen, die offen sind, denen man beitreten kann,
genau. Nur
dass da jetzt ein Teams-Container dran hängt. Ne?
Ja.
Und das kann man ja dann verwenden.
Genau.
Und woran wir jetzt zum Beispiel in nächster Zeit auch arbeiten, weil wir das Feedback jetzt von euch, weil ihr da noch nicht so viel gemacht habt, natürlich nicht, aber von anderen Kunden ganz oft kriegen, ist, man muss die AD-Gruppennamen ja kennen und die Leute da eintippen an den Artikeln, also die Gruppennamen da eintippen, wenn man sagt, okay, das ist meine Audience.
Mhm.
Und in vielen Unternehmen haben die Nomenklaturen, die ein normaler Redakteur nicht kennt.
Ja.
Deswegen arbeiten wir jetzt momentan an einem Konzept dafür, wie können wir das so einfach machen und auf der Stash-Ebene vordefiniert vom Content-Manager, dass man wie bei den Beitragsberechtigungen als Redakteur nur eine Checkbox anhaken muss, die und die Audiences sollen dann quasi eine Empfehlung bekommen.
Oder wie beim Tagbaum, also dass ich dann irgendwie sofort sehe, welche Audiences sind meinem Stash zugeordnet und dass ich dann sage,
genau, sowas. Genau, dass man sagt, okay, ich kann das halt vordefinieren, um die Leute nicht zu überfrachten. Dann können die auch nicht aus Versehen Quatsch machen, fühlen sich sicherer.
Ja.
Aber es ist auch fehlerunanfälliger.
Ja.
Sind die nicht so. Momentan ist es total nett, dass man halt auch einfach User eintippen kann, so wie beim E-Mail-Empfänger, aber in den seltensten Fällen wird man ja einzelne User hinterlegen.
Absolut,
ne?
Absolut. Also es war auch bei uns, bei den Content Manager zur Freigabe von Artikeln, da wollten wir auch Usergruppen eintippen. Also wir haben gesagt, eigentlich müssten die Content Manager alle Artikel freigeben können. Das funktioniert ja auch.
Ja.
Allerdings, wenn ich in einem Artikel drin bin, kann ich immer nur einen Namen angeben und keine Usergruppe. Das ist namensspezifisch.
Das stimmt. Genau. Die Freigabeprinzipien sind bewusst so gewählt, weil die Task soll dann an einer Stelle auflaufen und das Thema halt so designt.
Ja.
An der Stelle, aber natürlich können gewisse Admin-Rollen dann auch immer sehen, was da ist und dann halt auch mal eingreifen.
Genau, ja.
Ja.
Das ist richtig. Ja, okay. Das wäre so noch eine Herausforderung, die da ist. Was auch eine Herausforderung war mit der Sprache. Also wir haben wir sind ja auch über mehrere Länder. Ja gut, der Text auch, aber da hatten wir ja auch von euch die Vorschläge bekommen, das über die automatische Übersetzung zu machen, also über den Browser und sich den Aufwand auch zu sparen, dieser Doppelhaltung von Texten und auch diese Aktualisierung. Da kommt ja nämlich ein Riesenbatzen dazu. Eigentlich muss das ja alles dupliziert werden und am einfachsten wäre es, wenn der Automatismus so gut ist oder der Übersetzungsautomatismus, dass das direkt in der Anzeige im Browser stattfindet. Das funktioniert auch einigermaßen. Mitarbeiten auch schon länger unsere Kollegen aus Indien. Mhm. Natürlich ist es bei den Screenshots dann eben nicht so, die dann halt immer jeweils in der Ländersprache drin ist. Ne?
Ja, also die Screenshots muss man dann halt schon irgendwie doppelt halten oder ähnliches.
Genau, richtig.
Ja. Ja, wenn das öfter ein Thema ist, also für einen anderen Kunden von uns haben wir ja auch was programmiert, was durch DeepL übersetzt und tatsächlich physisch die Übersetzungen immer macht, regelmäßig, wo man aber für verschiedene Content-Types zum Beispiel auch hinterlegen kann, okay, dieser Content muss geprüft werden, bevor der übersetzt wird, weil da viel nachgearbeitet werden muss. Oder zum Beispiel, was eine Anleitung mit vielen Screenshots ist, dass da einer noch die Screenshots austauscht, und der kann die Texte theoretisch synchron halten oder regelmäßig halt eben drüber laufen. Also Redakteur kann dann halt einen Knopf drücken und dann macht er die Übersetzung. Aber in der Art und Weise, wie SharePoint es halt handelt, damit man mit mehrsprachiger Suche und was auch immer Microsoft damit noch macht in der Zukunft, auch klarkommen kann.
Ja.
Wenn das mal irgendwann mehr wird oder das größer wird, kann man darüber ja auch nochmal sprechen.
Ja.
Weil momentan bietet Microsoft da out of the box jetzt
auch nichts an. Genau,
und wenn, dann ist es Bing Translation. Und DeepL ist der beste Translator, habe ich jetzt offiziell gesagt, ist er aber. Momentan.
Ja.
Tatsächlich.
Definitiv haben wir ja auch eine Kooperation mit zusammen. Also wir haben ja eine eigene Terminologie bei uns. Und die ist da auch mit drin. Das ist eine gute Sache. Ja, finde ich auch gut. Und diese Funktion in SmartStash, die ist das so ähnlich wie ein Makro, also dass sie eine Kopie von der Seite macht auf eine andere Sprache und den Text übernimmt und automatisch übersetzt.
Also momentan ist das was Losgelöstes.
Mhm.
Ja, das ist halt ein eigenes Übersetzungs- Custom-Programmierungs-Tool, was wir quasi mit reinbringen können in die SharePoint-Umgebung. Und der geht über die API-Schnittstelle von DeepL und übersetzt dann, der kopiert die Seite, so wie du es manuell machen würdest, nur dass du es nicht manuell machen musst.
Genau,
Der kann auch sowas machen, wie wenn auf der Seite, also bei dem Einkunden sind immer sehr viele diese dynamischen Webparts auf den Seiten mit den KQLs, mit diesen Search Queries. Der ist dann halt eben, nachdem wir das definiert haben, wie das immer aufgebaut ist, dann auch da reingegangen und hat die Search Queries dann eben auf Englisch umgestellt, auf Tagging, so ein bisschen intelligent gemacht, an die Informationsarchitektur angepasst, die man hat. Das ist halt ganz interessant. Dadurch ist dann bei denen sind die 2000 Artikel, die dann irgendwann mal nur in Deutsch da waren, dann über Nacht in Englisch vorhanden gewesen.
Nicht schlecht.
Genau. Auch die Dokumente. Ne? Und dann sind Dokumente eben entsprechend auch übersetzt. Und dann gibt es sowas wie rechtssichere Übersetzung notwendig. Dann wird das halt eben nicht direkt veröffentlicht, sondern nochmal geprüft und solche, solche Sachen können wir alle reinbringen. Und so einen Mini-Übersetzer haben sie jetzt auch in das Intranet, was darauf basiert, reingebracht, wo man dann quasi im SharePoint mal eben was übersetzen lassen kann, ohne auf die DeepL-Seite zu gehen.
Ah, okay. Oh, das ist cool.
Spielereien.
Ja.
Könnte interessant sein.
Ja. Nicht so schlecht.
Ja, sehr spannend. Ja, es ist ja tatsächlich auch so, dass wir schon mit dem nächsten Fachbereich bei euch sprechen.
Ja.
Das hast du mitbekommen. Ja,
natürlich. Genau. Und es läuft durch.
Ja, auch ganz interessante, ein bisschen anders geartete Anforderungen haben und dann bin ich mal sehr gespannt.
Das ist ein Market-Wiki, glaube ich, ne?
Genau, Market Intelligence. Ja. Da geht es um Wettbewerbsanalyse und Verwaltung von den ganzen Informationen. Sehr interessant. Auch sehr engagierte Leute, mit denen ich bisher gesprochen habe.
Richtig smart, sehr wahrscheinlich dann neue Features. Ne?
Vielleicht. Ja. Oder es gibt halt so ein paar custom kleine Sachen für das Abrufen von Drittanbieterdaten zum Beispiel. Mhm. Ne? Die zeigen halt gerne Sachen aus, weiß ich nicht, Datenbank irgendwo aus dem Web.
Ja,
genau. Wollen die dann da anzeigen. Und das ist dann natürlich immer sehr individuell. Aber das Tolle ist, weil wir auf SharePoint basieren, kann man ja alles als SharePoint-Webpart jederzeit basteln und dann reinbringen und dann hat man das für sich. Na, das ist halt cool, das funktioniert dann eben schnell. Ja, sehr spannend, da bin ich auch schon sehr excited. Manchmal, man verliert irgendwann die deutsche Sprache so ein bisschen. Wir sind ja jetzt auch so international aufgestellt, in letzter Zeit öfter auch englische Termine gehabt. Und manche Wörter weiß ich gar nicht mehr auf Deutsch.
Gibt es die überhaupt? Aber auf jeden Fall noch was kommen bei Schüko. Also es ist super hilfreich. Wir haben es ja jetzt auch schon das Go bekommen, dass wir das für eine große Leserschaft auch ausrollen können. Mhm. Ab nächstem Jahr wird es dann für alle vorhanden sein. Genau. Und dann werden doch hoffentlich, also wenn
kommen die Fachbereiche,
kommen die Fachbereiche auch alle mit drauf.
Hat ja total Sinn. Also ich finde das mega cool, wenn man sagt, okay, wir haben diese zentrale Plattform, jeder kann trotzdem seinen Bereich so haben, aber ist nicht so im Silo.
Mit also den Sessions,
genau. So ein bisschen abgekoppelt und doch zusammen und überall, wo Sachen übergreifend Sinn machen, kann ich es halt einfach abbilden durch die Overviews und ähnliches.
Ja.
Das ist schon echt nett. Also natürlich kann man das theoretisch suchbasiert auch irgendwie mit SharePoint so basteln, aber dann ist man da auch ein paar hundert Tage dran, bis das alles so läuft, wie man das haben will.
Richtig, genau. Aber deswegen gibt es ja euch.
Genau. Wir machen das dann für euch.
Richtig.
Genau.
So ein cooles Feature, was wir noch ausprobieren gerade, ist, wenn tatsächlich mal in einem Stash irgendwo ein Artikel erstellt wird, wo dann gesagt wird, oh, den bräuchten wir eigentlich im anderen, übergreifenden oder so.
Ah!
Das ist auch so ein Thema.
Ja, das ist auf unserer Roadmap zu prüfen. Ja. Microsoft liefert da ja leider nichts. Du kannst alles von A nach B verschieben, außer Pages.
Ja.
Hat auch viel damit zu tun, das Zeug eingebettet, wie will man das machen? Kann man das technisch umsetzen? Soll der Bilder mitnehmen, ja oder nein?
Ja, genau.
Na, also ist auf jeden Fall auf der Roadmap gar nicht so weit in der Zukunft, weil ich das auch oft habe und höre und das auch sehr wichtig finde. Wird wahrscheinlich sowas dann werden wie, okay, wenn ihr zugehörige Dokumente nutzt, dann ist das easy. Na, dann kann man sowas von A nach B verschieben. Wenn nicht, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Man muss nochmal nacharbeiten. Ähnliches, weil bei Bildern weiß man es ja auch nie, weil manchmal sind die ja schon aus dem Asset-Library oder liegen gar nicht in der Site und so weiter. Also ich denke mal, da wird auf jeden Fall noch was kommen, was wir jetzt aktuell in unserem Release-Plan fürs nächste Release dran haben und auch teilweise schon haben. Inspiriert durchs Market Intelligence auch teilweise, aber auch, weil ich schon ewig haben will, ist, dass man die Kacheln vernünftig anpassen kann. Also man kann da nicht nur Icons, sondern auch große, richtige, vollflächige Bilder hinterlegen, sodass man das ein bisschen visueller machen kann. Aber auch die Größen einschränken, dass die Kacheln alle gleich groß sind und nicht visuell einige wichtiger aussehen, weil durch den Flex-Style sie sich den ganzen Platz nehmen.
Ja, ja.
Solche Sachen kommen dann, um das so ein bisschen zu optimieren. Das habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Oder einen Button unten, mit dem man immer nach oben springen kann.
Ah, ja. Ja, ja. Was wir noch eingefügt haben bei uns, wir haben Vorlagen, wir arbeiten viel mit Vorlagen und haben eine Vorlage für alle unsere Artikel, unsere Wissensartikel gemacht. Und wir haben auch immer diesen Zurück-Button. Also immer die nächste Stufe zurück oder spring zurück ins Wiki oder so. Ja, der ist bei uns auch immer mit dran.
Das kenne ich. Das
so,
ist auch
so
cool.
Navigierfunktion.
Ja. Das ist so Fluch und Segen der Multitagging-Hierarchie in SmartStash, dass es nicht eine eindeutige Hierarchie gibt, dann gibt es keine eindeutige Breadcrumb. Ja. Sonst hätten wir nämlich schon eine. Und da bin ich auch noch selber am Überlegen, weil ich das auch ganz cool finde, ob es eine Möglichkeit gibt, da sinnvoll etwas zu automatisieren, was wir als Webpart anbieten können. Aber bin ich noch nicht zu einem guten Schluss gekommen, außer dass man sich dann wieder auf eine Hierarchie einigt und festlegt.
Ja,
und dann zerstört man wieder das matrixartige Konzept.
Ja, genau.
Mal gucken, vielleicht kommt da noch was.
Oder vielleicht so Erstellung von zusammengehörigen Artikeln, ne, dass man da irgendwie automatisch. Aber
obwohl, ja gut, das ist ja so ein bisschen dieses, das kann man ja mit hervorgehobenem Inhalt und gewissen Taggings oder mit diesem Text über Titel, ne?
Ja, genau.
Das geht dann schon.
Ja.
Sitz als nächstes kommt immer zugehörige Dokumente. Ich weiß nicht, ob ihr das öfter benutzt, also die Direktanlagen am Artikel, die auch an dem Artikel hängen, dass wir ein Webpart haben, mit dem man das auch im Artikel platzieren kann für Leser und nicht im Compliance-Panel. Das haben wir auf jeden Fall auch schon auf der Roadmap. Und große Themen sind, die jetzt aktuell an den Prozessen in Entwicklung sind oder in Konzeption sind, ist im Kontakt im ganzen Stash austauschen, der beim Artikel hinterlegt ist, weil zum Beispiel die Position gewechselt hat oder so. Dass man dann sagen kann, okay, per Knopfdruck im Admin Center suchen wir mal alle Artikel, wo der eingetragen ist und tauscht den gegen den aus und veröffentliche die Artikel wieder.
Ja.
Ja, das ist ein großes Thema, was oft auch aufgekommen ist, so Kontaktwechsel. Und Freigabeprozess, ganz viele kleine Sachen an Optimierungen und Möglichkeiten.
Ja, genau, da gab es bei uns ein bisschen Verwirrung in den Freigaben, aber das lag auch daran, dass wir die Content Manager auch immer als Site-Admin, also nicht als Site-Admin.
Als Master Global-Admin?
Nicht als Global, aber für Stash-Admin eingetragen haben. Da gab es dann ein bisschen Verwirrung, dass dann irgendwo noch eine alte Version angezeigt wird für denjenigen, der nicht als Freigeber eingegeben ist.
Ah.
Das war nochmal so ein kleines Thema, was wir nochmal im letzten FAQ-Termin aufgenommen haben.
Ja,
aber so
entwickelt
sich das halt weiter. Manchmal ist es dann so, dass tatsächlich was auffällt oder sagt er, das liegt an den und den Einstellungen. Deswegen ist der Kontakt zu euch auch enorm wichtig und deswegen hat uns auch geholfen im Nachgang, nachdem wir eigentlich die ganzen Schulungen durchgeführt haben, zu sagen, lass uns nochmal irgendwie viermal so treffen für einen längeren Zeitraum und da nochmal drüber hirnen, bevor das dann bevor wir komplett freigelassen
werden. Drüber hirnen. Folgen. Das ist doch das Wort zum Wochenende.
Genau.
Lass uns alle öfter über die Sachen hirnen.
Aber bitte nicht am Wochenende.
Nicht am Wochenende. Außer beim Bier. Finde ich großartig. Möchtest du noch abschließende Worte finden und unserer Zuhörerschaft etwas dalassen?
Wenn man so freigelassen wird.
Empfehlungen für andere Kunden oder potenzielle zukünftige Business Management und Smart projektierende Menschen. Worauf sollen die achten?
Ja, also das Wichtigste ist, dass man sich wenn man bei der Einführung, dass man das ernsthaft macht, sich Zeit dafür nimmt und Zeit im Sinne von Dauer und Zeit im Sinne von Kapazitäten. Also du hast das mit dem Kundenbeispiel gesagt, der da sich fünf Vollzeitkräfte dafür...
Hauptberufliche Content
Manager. Genau, und das ist schon ein cooler Ansatz, womit sowas definitiv zum Fliegen kommt. Also
auch eine hohe Wichtigkeit.
Ja.
Da fällt mir auch eine Sache ein, die Katrin ja auch mal irgendwann fallen gelassen hat. Die finde ich, vielleicht ist das nochmal abschließend ganz schön, dass du mir deine Einschätzung dazu sagst. Also sie sagte, wir als Schüko wollen gerne eine Wissensmanagement-Organisation sein.
Mhm. Ja. Da haben wir ja noch überhaupt gar nicht so stark drüber gesprochen. Ne? Also dieses Tool einzuführen ist eigentlich der allererste Schritt. Und im Sinne von dem, was ich jetzt erzählt habe, aus dem alten Wiki ins neue Wiki zu übergehen, das ist der erste Minischritt. Zu gucken dann, also SmartStash kann ja oder SharePoint kann ja noch viel mehr, diese Verlinkung zu anderen Wissensdatenpools. Also es muss ja nicht alles da reingelegt werden, sondern du kannst ja da drin auch auf andere Wissenspools verlinken.
Mhm.
Das ist der zweite Schritt. Aber zu einer Wissensorganisation zu kommen, braucht es ja noch viel mehr. Da kommt man ja auch mehr mit in die Kommunikation. Ich habe Veranstaltungen, wo man sich zu gewissen Fachthemen austauscht, etc. Und das ist ein langer Weg. Und das ist vielleicht echt nochmal ein guter Ansatz zu sagen, dass man so Wissensmanagement auch größer denken muss, als nur so ein simples, in Anführungszeichen, Tool. Das ist ein Hilfsmittel, aber eine Wissensorganisation, das ist ein weiter Weg. Und da glaube ich nicht, dass das einzelne kleine Fachbereiche tun können. Da braucht es auf jeden Fall auch viel mehr Power dafür. Und das muss auch von zentral gesteuert werden. Das kann nicht irgendwie ein kleines Team machen, finde ich. Das gehört sich irgendwie schon im Unternehmen größer verankert. Also dass das halt auch die richtige Awareness kriegt.
Ja.
Nutze ich auch mal in Englisch.
Ja, absolut. Und dann ist man auch bereit, Vollzeitkräfte dafür einzustellen, die das treiben und organisieren.
Genau, ja. Wir hatten früher mal ein Global Knowledge Management, eine Abteilung.
Wow,
ja.
Warum nicht mehr?
Ja, unter anderem war der Fokus da anders. Also ist ja immer, wir verstehen dann unter Global Knowledge Management jetzt auf einmal das. Da war sowas wie Trainingsabteilung mit drin, die auch zum Kunden gefahren sind und sehr auf systemspezifisch sind. Okay. Aber sowas könnte ich mir dann wieder in 2-3 Jahren vorstellen, die dann das aus dem Ansatz des Wissensmanagements sehen. Unternehmenswissensmanagement.
Global Wissensmanagement neu gedacht.
Ja, sehr cool.
Sehr schön. Boah, Karl, vielen Dank. War super spannend. Ich war ganz still, aber ich musste dir zuhören.
Ja, hat auch Spaß gemacht. Ja,
sehr viel Leidenschaft habe ich hier gespürt. Das ist immer mein Part, aber
das ist schon schön.
Heute mal Unterstützung. Sehr cool.
Ja, danke auch für die Inputs. Also ich nehme mir noch das eine oder andere noch mit.
Kommst du vielleicht zu Rework am 16.06.?
16.06. könnte ich einrichten.
Ja, komm her, kriegst du Input und Barbecue.
Hallo.
Nachher kannst du noch ein bisschen mit uns feiern.
Ja, cool, auf der Terrasse.
Okay, Karl, danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Genau.
Und hirnt euer Wissen.